Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur, wo es aktuell um das Thema KI und emotionale Verbundenheit geht. Und mein heutiger Gast ist Robert Amlung, Senior Innovation Advisor beim ZDF. Ich kenne wenig Menschen mit mehr digitaler Expertise als Robert. Und wir kennen uns auch schon seit, Robert, hilf mir, 1975. Also, genau. Ich glaube ziemlich genau. Genau, seit 1975, Herbst 1975, als wir beide in die weiterführende Schule gingen, ne? Glaube ich, sowas war das.
Ja,
ein Stück also. Das ist jetzt eben auch schon über 50 Jahre her. Was Robert auszeichnet, ist, dass er einerseits höchste journalistische und Medienkompetenz hat, andererseits ein hohes technisches Verständnis für IT, Digitalisierung und mittlerweile auch KI. Diese Verbindung finde ich faszinierend. Wir werden darüber sprechen, wie aus seiner Sicht KI die Arbeitswelt generell verändern wird, wie sich diese Veränderungen dabei konkret auf die Medien, insbesondere die klassischen öffentlich-rechtlichen Medien, auswirken. Und was mich natürlich sehr interessiert, ist seine Einschätzung dazu, welche Berufe und Kompetenzen in Zukunft vielleicht mehr benötigt werden, welche höchstwahrscheinlich durch KI überflüssig werden. Da gibt es ja viele Diskussionen drüber. Und natürlich möchte ich mich auch mit ihm dazu austauschen, welche Auswirkungen aus seiner Sicht KI auf Organisationen und die emotionale Verbindung von Menschen untereinander und mit ihrem Arbeitgeber haben wird. Wir haben uns vor ein paar Wochen in Frankfurt live getroffen bei einem, ich nenne das mal so, außerplanmäßigen Klassentreffen und sind da ins Gespräch gekommen. Und ich fand die Perspektiven, die Robert hatte, sehr interessant und deswegen unser Gespräch jetzt heute im Podcast. Hallo Robert, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Wie hat KI in den letzten 12 Monaten deinen Arbeitsalltag beim ZDF verändert?
Ja, vielleicht vorneweg. Ich freue mich auch, dass wir das heute machen können. Über das Thema spreche ich immer wieder gern. Das Thema KI ist eins, das alles durchzieht. Ein Basisthema, ich sage immer, das ist so ein bisschen so eine grundlegende Kulturtechnik. Wir lesen und schreiben. Da müssen wir alle ran. Wir müssen es alle können. Und es wird alle Ebenen durchdringen. This being said, es geht nicht so schnell, wie wir immer denken. Es geht zwar auch nicht schnell, aber es ist nicht so, dass von heute auf morgen sich alles ändert. Und das liegt nicht unbedingt an der Technik, die hat auch ihre Probleme. Es liegt an uns Menschen, weil Menschen einfach nicht eine die Veränderungsgeschwindigkeit bei Menschen ist endlich. Wir können uns nicht schnell verändern. Als Individuen noch halbwegs, aber als Gruppe überhaupt nicht. Gruppen sind langsam in ihren Lernprozessen. Und das ist der begrenzende Faktor auch bei KI. Und wie hat es meinen Alltag jetzt die letzten 12 Monate verändert? Auch nicht so furchtbar viel. Das hat bei mir damit zu tun, dass ich bei all meinen Versuchen mit KI, und ich mache natürlich eine Menge, um rauszukriegen, was so ist und Bild zu haben, ich von der Qualität der KI in vielen Fällen immer noch enttäuscht bin.
Also okay, gib mal ein Beispiel.
Beim Suchen, klar, super. Ne? Also die Suche ist deutlich verbessert durch KI. Dass ich mit dem Copilot auch intern KI-mäßig meinen eigenen Kram durchsuchen kann, ist eine große Hilfe. Das ist alles prima. Aber so ein Beispiel wie Zusammenfassung von Gesprächen, ne? Automatische Protokollierung wird von Microsoft zum Beispiel sehr gepusht. Ne? Es sind Teams eingebaut, ne? Kann man einfach nutzen. Die Protokolle, die da rauskommen, sind Schrott. Einfach Schrott.
Okay.
Und einfach deswegen, weil sie mechanisch und auch nicht besonders intelligent einfach nur zusammenfassen, was die Leute so gesagt haben. Das ist aber nicht das, was ein gutes Protokoll ausmacht. Ein gutes Protokoll ist ein Ergebnisprotokoll und kein Verlaufsprotokoll. Verlaufsprotokolle nerven mich tierisch seit Jahrzehnten. Na, und diesen Schritt vom Verlaufs zum Ergebnisprotokoll kriegt die KI, jedenfalls nach dem, was ich so sehe, bisher nicht hin. Und auch bei anderen
also
Punkten.
Sprich, der Transfer fehlt, ne? Also was du jetzt sagst, ist, da wird einfach nur beschrieben, aber es wird nicht abgeleitet.
Also die interne Priorisierung, was wichtig ist, was unwichtig ist, das musste man trainieren, ne? Also das ist Kontextinformation. Das ist wie immer bei KI, Kontextinformation muss man reintrainieren, die ist nicht per se da, wie soll sie auch da sein? Das ist natürlich nicht der Fall bei den Standardmodellen. Da könnte man natürlich, wenn man jetzt dezidiert das verbessern wollte, könnte man die KI trainieren darauf. Die entsprechenden Zusatzmöglichkeiten bietet zum Beispiel auch Microsoft inzwischen an. Also man kann also selbst die Copiloten da entsprechend mit Zusatzsachen verbinden. Man könnte auch beim Zusammenfassen eben mit einem intelligenten Prompten und noch Zusatzmaterial natürlich auch noch einiges rausholen. Aber der Aufwand dafür ist dann so groß, da schreibe ich das Protokoll dann doch gerade einfach runter. Das geht schneller.
Es sei denn, du entwickelst jetzt für dich ein Protokollagenten, weil du so unheimlich viele Protokolle hast. Und dann
Genau.
könnte es sich ja lohnen, ne? Weil wenn du dir dann dem beibringst, was du meinst mit Ableitung und Priorisierung, dann könntest du ihm das wahrscheinlich mittlerweile schon beibringen. Ne?
Wahrscheinlich könnte ich das, ja. Nur wie gesagt, es ist, also der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Und da muss ich sagen, jetzt in unserem Alter, der Spieltrieb ist nicht mehr so wie früher. Ne? Also ich merke das auch bei jüngeren Kollegen, die machen sowas. Ne? Da warte ich jetzt ab, bis es standardmäßig kommt.
Okay, ja. Ja, ich hatte jetzt gerade am Wochenende halt eine Veranstaltung in einem Netzwerk, was ich selber betreibe. Und wir hatten da verschiedene, ich würde nicht mal sagen Vorträge, sondern wir haben eher Erfahrungsberichte, würde ich das eher mal nennen. Und da gab es eben zwei Kollegen, die sich seit 3 Monaten mit Agenten beschäftigen. Und das war ganz interessant, weil sie tatsächlich in ihrer täglichen Arbeit sich von diesen Agenten unterstützen lassen. Jetzt ist natürlich noch die, der, der, ja, genau. Und ein Agent, das fand ich ganz interessant. Das war ein Kollege, der macht es auch schon ein bisschen länger. Dem hat er beigebracht, ihn zu challengen. Also ihm hat er richtig die Persönlichkeit gegeben und hat ihm gesagt, hieß dann Karl und Karl hatte die Aufgabe oder hat die Aufgabe, ihn halt höflich, aber dezidiert herauszufordern und ihm kritisches Feedback zu geben. Und da war er der Auffassung, das hilft ihm sehr.
Also ich verstehe das. Und ich habe auch gerade gelesen aus einer amerikanischen Kollegin, die für den Atlantic schreibt, dass die sich so eine Art Proofreader als Agenten gebaut hat. Also wenn sie eben für ihre Artikel jetzt, also gerade die kleineren Sachen, die sie so auch mal auf Substack oder so veröffentlicht, da hat sie halt keinen, der gegenliest oder der quasi so das klassische Editing macht. Und da hat sie sich einen Agenten geschrieben. Sie sagt, das ist nicht perfekt, aber es hilft. Und ich habe Verständnis für all diese Geschichten. Ich habe es für mich irgendwie bisher nicht gesehen, weil ich habe nicht diese regelmäßigen wiederkehrenden Geschichten.
Ja,
Ich
das
habe
ist
viele
interessant.
Sachen, die sind individuell, ne? Und dadurch komme ich nicht in diese Serialität, ne? Und deswegen für mich persönlich bringt es nicht viel. Überall dort, wo das ein Thema ist, denke ich, kann man natürlich heute schon eine Menge machen.
Also das ist ja ein interessanter Punkt, ne? Da, wo wiederholende Tätigkeiten da sind, da kann es sinnvoll sein. Da, wo das eben nicht der Fall ist, großes Fragezeichen. Gehen wir mal weg jetzt erstmal kurz direkt von der konkreten Arbeitsunterstützung. Was ist aktuell deine Rolle und Aufgabe beim ZDF? Du bist Senior Innovation Advisor. Vorher hatte ich dich so ein bisschen abgespeichert als der für Digitalisierung zuständig ist. Inwiefern hast du in diesem Kontext mit KI zu tun im Sinne von ja KI beim ZDF? Also das eine war ja, was wir eben besprochen haben, wie hilft dir KI oder wie hat KI deinen Arbeitsalltag verändert? Welche Rolle spielt KI in deiner Aufgabe, die du ursächlich hast?
Also KI ist für mich ein Werkzeug, das in vielen meiner Projekten einfach eingesetzt wird. Also ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin Projektleiter im ZDF für den Public Spaces Incubator. Das ist ein internationales Co-Produktionsprojekt, wo wir Social Media Elemente auf die eigenen Websites bringen wollen, damit wir eben für die ganzen Gespräche, Engagement, Dialoggeschichten nicht immer nur angewiesen sind auf die großen Netzwerke der Amerikaner. Und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren und da haben wir eine ganze Menge von Features, die KI unterstützt sind. Wir haben eine KI-Moderation, die auf Tonalität überprüft, ne, und eben Hasskommentare aussortiert. Wir haben KI zur Zusammenfassung von Gesprächen, ne, damit, wenn man es eben viele Kommentare gibt, damit man sich überhaupt mal eine Übersicht verschaffen kann. Wir haben KI als Automoderator, der nachbaut quasi so eine Funktion. Nehmen wir mal so ein echtes Gespräch, 20 Leute in einem Raum. Die Leute fangen an, in alle Richtungen abzuschweifen.
Was ja immer
Da
passiert, ja.
ist immer passiert. So, da hast du klassisch in diesem Raum einen, der im Moment irgendwann dann sagt: Stopp, Leute, wir sind hier, um über das Thema zu reden. Bitte zurück zum Thema. Entweder ist das ein zugewiesener Moderator, der diese Rolle hat, oder einer der Teilnehmer nimmt sich diese Rolle und macht das halt. Und das haben wir in KI nachgebaut. Ne? Das heißt, wenn wir in PSI, also in unserem Toolset, das wir da aufbauen, arbeiten wir themenorientiert, so wie bei Reddit. Es ist also nicht nur ein Kommentar zu einem Artikel, sondern immer zu einem Thema. Da wird eine Frage gestellt, redaktionell, ne? Und die können wir eben prompten und sagen, okay, wird das denn eingehalten? Reden die Leute zu dem, was eigentlich das Thema ist? Und wenn das nicht der Fall ist, das kann die KI feststellen, dann gibt es eine Automoderation, sprich, dann kann die KI quasi Post generieren, selbstständig. Genau in dem Sinne, Leute, kommt doch mal zurück zum Thema, ne? Irgendwie schön formuliert. Also das sind so Beispiele, ne, aus einem Projekt, das ich wirklich konkret gerade habe und verantworte, wo wir natürlich KI an diesen Stellen nutzen, weil es uns die Arbeit in manchen Teilen da erst ermöglicht, ne? Also wenn man das alles händisch machen müsste, ne, was die KI da machen kann, keine Chance, so viele Leute haben wir gar nicht im Projekt.
Und da hilft euch, und da würdest du sagen, da bist du auch, weil du vorhin sagtest, du bist unzufrieden mit der Qualität der KI, da kannst du sagen, da kommt der ganz gut zurecht und da macht die KI auch meistens einen guten Job, oder?
Also da funktioniert sie auf jeden Fall so, dass sie im Projekt einen Gewinn bringt. Also sie funktioniert, das ist für mich persönlich immer noch das Problem auch, das habe ich eben noch nicht genannt, möchte es aber nachschieben. Man muss ja halt alles nachprüfen, weil halt die Halluzinierung nach wie vor einfach so ist. Und ich muss einfach Faktensicherheit haben bei dem, was ich selber mache. Das Problem haben wir bei PSI auch, ne? Und bei der Automoderation. Haut die KI einfach so ab und zu spektakulär daneben. Ne? Da postet jemand einen ganz normalen, harmlosen Kommentar und dann meldet die KI eine Verletzung der Community-Richtlinie. Das können wir im Projekt gut abfangen, weil wir den Knopf dann darunter bauen, dass man das an einen menschlichen Moderator weiterschicken kann. Also insofern haben wir den Use Case das gut abgefangen. Wenn man solche Möglichkeiten hat, dann kann man halt damit leben. Ne? Und da muss man halt erklären, naja, ist KI, KI macht halt ab und zu einen Fehler, sorry, das ist nicht böse gemeint, so irgendwie ist er in der Richtung.
Aber man muss ihn
Aber
halt finden, ne? Also man muss den
ja.
Fehler ja finden, ne? Also man kann ja auch leicht mal übersehen.
Naja, die Nutzer werden ihn in dem Fall ja finden. Ne? Ich meine, merken ja, ne? Moment mal,
Stimmt,
das ergibt
ja.
überhaupt keinen Sinn. Ne? Insofern ist es an der Stelle beherrschbar. Aber so genau muss man eben hinschauen. Ne? Und deswegen sind wir sehr, sehr skeptisch im ZDF, was wirklich quasi eine automatische Veröffentlichung von KI-Inhalt angeht. Machen wir nicht. Ne? Wir sind dabei, zu experimentieren mit sowas wie einer automatischen Textgeneration für einen Trailer. Ne? Also so im Marketing-Kontext haben wir natürlich viele Sachen, wo wir unsere Inhalte bewerben, ne? Und nicht unbedingt immer zum Beispiel die Textlängen haben automatisch, die man da braucht. Da kann KI natürlich sehr helfen. Aber auch dort sind wir noch sehr am Experimentieren. Wollen wir schon nicht nur die Standard-LLMs verwenden, sondern die trainieren mit unserem Material, damit das von der Tonalität besser passt. Also so RAG-Modelle ist man da dran zu bauen.
RAG-Modelle, ja. Dass ihr sozusagen eure Inhalte auch kombiniert mit den Fähigkeiten von LLMs, ne?
Exakt, das ist genau das, was wir da machen, ne, damit eben die Passgenauigkeit verbessert wird. Ne. Also die generellen LLMs, die schaffen schon eine Menge, aber natürlich nicht unsere Tonalität der Sprache, vorher auch. Ne, das müssen wir trainieren und beisteuern. Ne. Und da sind wir auch dran. Also das zeigt so diese Beispiele des ZDF, das war ja deine Eingangsfrage. Wir machen ganz viel KI, wirklich. Also wir haben einen großen Stall von KI-Projekten in allen Bereichen des Hauses. Das gewollt. Das ist also die Geschäftsleitung hat vor einiger Zeit entschieden, dass wir KI lernen müssen und wollen als Firma. Ja, das wird auch verlangt von den Mitarbeitern, dass sie sich damit beschäftigen. Aber wir geben das nicht zentral vor, sondern wir wollen eigentlich, ne, nimm mal ein Bild von der allgemeinen Kulturtechnik. Ne? Wenn das eine
Ja, das finde ich
allgemeine
sehr schön.
Kulturtechnik wird, ne, dann
Ja,
muss
das finde ich
das
sehr schön, das.
dezentral entstehen. Und dann müssen die Leute einfach so nach und nach ein Gefühl dafür bekommen, wo es denn sinnvoll ist. Und dann sollen sie es auch selber vorschlagen und selber nutzen. Und dann ist auch die Akzeptanz höher.
Ich finde das ein sehr schönes Bild, weil das war so einer der Aha-Effekte, den ich in den letzten Wochen gehabt habe, dass man halt letzten Endes und insbesondere jetzt an diesem Wochenende, es ist wichtig, dass man lesen und schreiben kann, um in unserer Kultur klarzukommen. Und in Zukunft wird es wichtig sein, dass man eine Basis oder eine Grundkompetenz in KI hat. Sonst wird man wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Also deswegen finde ich dieses Bild mit der Kulturtechnik sehr, sehr, sehr gut. Es ist halt für viele Leute immer noch sehr kryptisch, natürlich, wenn man sich nicht so intensiv damit beschäftigt, wie du das jetzt machst. Und gleichzeitig, das ist das, was relativ schnell geht, glaube ich. Also wenn man da haben wir gestern oder vorgestern auch drüber diskutiert, im Augenblick ist das alles noch so, dass man eben lernen kann, Agenten zu bauen und ähnliches und vielleicht möglicherweise, und da kommen wir gleich auf die Zukunft zu sprechen, in 2, 3, 4 Jahren, da ist das alles vorgegeben. Und wenn man das dann nicht weiß, muss man sich mit dem zurecht, oder muss man, wird man sich mit dem abgeben, was dann da ist und was einem vorgegeben wird, ne? Und Da sehe ich an sich jetzt eine große Chance, dass man da zumindest mal so ein paar Grundkenntnisse erwirbt. Also ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der sehr, ich bin nicht, ich kann nicht programmieren, ich habe nie Informatik gemacht, was die Kulturtechnik angeht, also Code schreiben, das beherrsche ich nicht. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich das im Bereich KI definitiv solche Grundkenntnisse erwerben möchte, also da eben auch investieren möchte in Ausbildung und Fortbildung und Weiterbildung. Nicht primär, um jetzt zu sagen, damit werde ich jetzt meine Produktivität um 1000% erhöhen, sondern eher, weil ich ungern den Anschluss verlieren möchte, glaube ich, für
Meine,
viele Leute.
diese ganze Idee jetzt mit der Produktivität, ne, es wird die Produktivität verändern, ne, wie jede Kulturtechnik. Das ist völlig klar. Und da müssen sich jetzt alle irgendwie darauf vorbereiten. Und wie immer bei solchen großen technischen Veränderungen wird es Gewinner und Verlierer geben. Also all diese Leute, die sehr repetitive Tätigkeiten machen mit keinem großen Mehrwert, der dabei entsteht. Also wenn das dein Job ist, dann hast du ein Problem. Und überall dort, wo das nicht der Fall ist, sondern wo es darum geht, eher wirklich so eine menschliche Intelligenz zu haben, das ist ja was anderes als die Maschinenintelligenz. Ne? Wir haben ganz andere Möglichkeiten zu urteilen, Quellen ranzuziehen, Gut Feeling ranzubringen. Also komische Geschichten, die sehr menschlich sind und wo ja auch die Gehirnforschung uns über die letzten Jahrzehnte auch so nahegebracht hat, ne, dass wir ja nicht nur mit dem Gehirn denken, sondern eigentlich mit dem ganzen Körper. Diese ganzen Geschichten, das wird eine KI, also das wird die nie haben. Und insofern glaube ich schon, dass es am Schluss hinauslaufen wird auf ein gutes Miteinander eben von menschlicher Intelligenz mit Maschinenintelligenz, ne, wo beide Seiten ihre Stärken haben und ihre Schwächen haben. Ne, und dort, wo eben menschliche Intelligenz nicht so gut ist, ne, bei der schnellen Mustererkennung, additiven Geschichten, da können wir uns wunderbar unterstützen lassen von dem mächtigen Werkzeug Maschinenintelligenz. Aber bei den Sachen, wo es wirklich um diese einzigartig menschlichen Geschichten geht, um Abschätzungen, was für Menschen gut ist, was für Menschen passt, was für Gruppen passt, da werden Menschen dauerhaft besser sein als Maschinen. Und all
Können
diejenigen,
wir da noch mal ein bisschen tiefer reingehen? Was genau? Du sagst jetzt, es gibt Bereiche, da sind wir einfach besser. Und da wird ja auch genau darüber wird ja viel diskutiert. Und genau da herrscht, glaube ich, auch sehr viel, ich glaube, Diskussionsbedarf, aber auch Unsicherheit, ne? Weil erstmal verunsichert das, ne? Also, was habe ich jetzt neulich wieder gehört? Sagte mir ein Kollege, er hat einen Kunden, der macht Personalrecruiting, ne? Und hat einen Kunden im Logistikbereich, der sagte, in unserem Konzern würde es bis zum Ende des Jahres keine Coder mehr geben. Das macht alles die KI, ne? So.
das war teuer.
Wollte gerade sagen, ne? Die Diskussion hatten wir dann auch, weil wir einen Softwareentwickler in der Gruppe hatten am Samstag und der sagte, er glaubt nicht, dass die Zahl der wirklichen Softwareentwickler so besonders stark sinken wird, weil genau dieses Thema Qualitätsprobleme. Ihre Tätigkeit wird sich verändern, aber das, was wir im Augenblick haben, Cloud Code und was es da alles so gibt, wo alle von schwärmen, ne, also verglichen mit einem motivierten, aber fehleranfälligen Praktikanten. Ja, also so fand ich ein ganz schönes Bild. Ne? Also motiviert, forsch, aber der in seiner Arbeit viele Fehler macht, der also eng angeleitet werden muss und der auch korrigiert und trainiert und weiterentwickelt werden muss. So habe ich es verstanden, ne? Ohne dass ich jetzt Entwickler bin. Also das waren so zwei Pole. Ne? Müssen wir jetzt erstmal noch nicht über Coding oder über Softwareentwicklung reden, sondern eher würde ich da den Schritt zurücknehmen, weil du da jetzt schon einige Beispiele genannt hast. Was ist das, was KI nicht haben wird? Wobei man natürlich immer sagen muss, okay, Vorsicht, ne? Man weiß natürlich nicht, was sich in Zukunft entwickelt, aber was aus deiner Sicht heute, wo du sagen wirst, was sind die einzigartigen menschlichen Fähigkeiten, die man also in dem Fall dann auch, wo es wichtig ist, die zu erkennen und die zu entwickeln und an denen auch sich auszurichten, die sich unterscheiden von dem, was Maschinen können.
Ich mach's mal ganz grundsätzlich. Was ist der Input? Der Input von Maschinenintelligenz sind die Trainingsdaten. Mehr als die Trainingsdaten kann eine KI nicht nicht generieren. Ne? Ich meine, die kann irgendwo Wahrscheinlichkeiten extrapolieren, dann kommen wir zum Halluzinieren immer wieder. Ne? Aber es ist am Kern ist das, was die KI als Input hat, sind die Trainingsdaten. Die Trainingsdaten sind Sachen, die sind halt schon da. Ne? Deswegen bin ich so skeptisch, was Kreativität angeht. Ne? Weil wie entsteht Kreativität? Wie entsteht Innovation? Ne? Das hat mehr Input. Das ist nicht nur Trainingsdaten. Du kannst nie aus Trainingsdaten Innovation ziehen. Selbst wenn du es als Mensch versuchst, so zu arbeiten, da kommt nie was Innovatives bei raus. Ne, sondern der Input bei Menschen ist vielfältiger. Wir haben in unserer gesammelten Sensorik, deswegen sage ich, wir denken mit dem Körper, ne, nicht nur mit dem Gehirn, Inputs, die einfach viel reichhaltiger sind, vielfältiger sind, die wir auch noch nicht alle verstehen. Wir kennen nicht alle Inputs, die wir als Menschen haben. Nimm solche Erfahrungen mit so seltsamen Zufällen, ne? Oder den christlichen Glauben oder andere Religionen. Nimm all diese intuitiven Geschichten, wo man als jemand, der nicht nur faktenbasiert ist, es gibt so Typen, die sind so rein faktisch, aber es gibt eben auch Menschen, die sind breiter aufgestellt. Ne? Das ist ja menschenphilosophisch. Aber wenn du diesen ganzen Input reinnimmst, dann ist dieser Input auf jeden Fall größer als das, was du trainieren kannst. Ne? Weil das ist Input, der nicht einfach in so ein Datenschema passt. Und wir sind als Menschen in dieser Sensorik einfach anders aufgebaut, ne, und haben dort andere Möglichkeiten. Und das ist meines Erachtens der wesentliche Kern, der uns unterscheidet. Die tatsächliche Informationsverarbeitung, die ist dann, wie sie ist. Ne? Da kannst du eben dann die Stärken der KI ausspielen, die eben, wie gesagt, bei der Mustererkennung besser ist als wir. Aber der Input, diese Grundsatzgeschichte, welchen Input kriegt eigentlich die Informationsverarbeitung, den kriegst du nie weg, weil der menschliche Input des menschlichen Körpers einfach nicht zu 100% replizierbar ist auf so eine KI.
Ja, das hat ein Kollege von mir, das hat das, hat das, ich weiß nicht, wo er genau den Begriff her hatte. Ich habe mich damit auch noch nicht so richtig beschäftigt. Der war aber nicht dabei am Wochenende, aber der nannte das Noetik. Ja, also die noetische Dimension des Menschen, und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, genau das, was du gerade beschreibst. Also die verschiedenen sensorischen Möglichkeiten, die ein Mensch hat, auch möglicherweise sinnlich und übersinnlich. Ja, also das sind Dimensionen, die Menschen haben, und nicht alles davon verstehen wir möglicherweise, aber wir haben diese Fähigkeiten. Und grundsätzlich als Menschen. Nicht jeder Mensch hat vielleicht die gleiche
Genau.
Ausprägung davon, so wie wir es in anderen Bereichen auch sehr unterschiedlich sind. Aber genau diese Dimension ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man darüber eben auch vielleicht einen Tucken mehr spricht, weil im augenblicklichen Hype um KI hat man ja das Gefühl, wir werden alle überflüssig. Ne? Und
Genau.
weil alle möglichen Projektionen dann kommen, was alles in Zukunft die KI machen wird und was nicht. Und so wie du
Ich
das
habe
jetzt
tatsächlich diesen
beschreibst.
Gedanken gekommen, vielleicht noch gerade als Hintergrund, das passt ganz gut. Da bin ich nicht selbst drauf gekommen, sondern das habe ich gehört von einem, der sich auch sehr, sehr lange mit KI beschäftigt hat. Und das war vor 9 Jahren schon bei Microsoft. Da war ich mal in Redmond. Und die hatten dort einen alten Fahrensmann, der irgendwie genügend Meriten hatte, dass er als Evangelist offiziell dann unterwegs war. Und der hielt uns so einen kurzen, prägnanten Kurzvortrag. Es waren so Medienleute aus Deutschland, die da eine Reise machten, zusammen. So einen Kurzvortrag eben über KI, weil das halt vor 9 Jahren bei Microsoft natürlich schon ein Riesenthema. Und der machte genau diesen Unterschied, wie ich ihn versuche wiederzugeben. Er sagte, Leute, macht nicht den Fehler zu verwechseln, dass KI Menschenintelligenz ist. Das ist es nicht und wird es nie sein. Das sind zwei kategorisch verschiedene Geschichten. Es gibt die Maschinenintelligenz, die Menschenintelligenz. Und seitdem, da kam ich zum ersten Mal drauf, als ich dem zuhörte, ne, dass diesen Unterschied gibt. Und seitdem bleibe ich da dran, weil es für mich einfach die fundamentale Unterscheidung ist, die du machen musst. Wenn du die einmal machst und begriffen hast, kannst du daraus eine Menge ableiten für die Diskussionen, die wir heute im Hype führen, ne, die heute aber teilweise sich völlig verselbstständigt haben. Und deswegen versuche ich immer wieder auf die Basics zu kommen.
Was sagst du denn zur Singularität?
Tech-Träume von irgendwelchen Bekloppten.
Also diese Angst auch davor
Ja.
ist, meinst du, völlig überbewertet?
Völlig, völlig überflüssig. Völlig überflüssig. Na, ich meine, natürlich sind Maschinen mächtig und auch eine KI, wenn du sie riesig baust, kann eine Menge Unheil anstiften. Ne? Ich meine, guck dir an, KI im Krieg, ne? Was da jetzt alles schon im Moment, ne, verwendet wird. Ich meine, da kann natürlich mal eine völlig falsche Zielentscheidung rauskommen und dann sind
Klar.
ein paar tausend Leute tot.
Ja.
Das ist nicht harmlos, ne? Und die Fehler, die KI machen kann, wenn wir Menschen der KI auch zu viel Entscheidungshoheit überantworten, das kann Risiken setzen.
Ja.
Aber dann daraus zu folgern, so apokalyptisch, das führt zur Singularität und am Schluss kommt dann der Computer, der meint, dass er den Menschen eben abschalten muss. Also ich meine, das Thema ist nicht neu. Ich sage dann allen nur, guck mal 2001, da ist schon alles drin, ne, in dem Film. Und die Antwort ist am Schluss immer, dass wir Menschen die Kontrolle behalten müssen. Ne, was ist in 2001 die Lösung? Naja, sie schalten den Computer ab.
Naja, und das ist ja die Diskussion. Haben wir da, da gibt es ja dann Leute, die sagen, haben wir da den Point of No Return schon verpasst? Sind wir da schon zu. Okay, das ist beruhigend, Robert. Das ist beruhigend. Wie würdest du sagen, aus deiner Sicht jetzt, und das ist natürlich Glaskugelguckerei, wie wird sich aus seiner Sicht die Arbeitswelt durch KI in den nächsten 3 bis 5 Jahren verändern? Wo man sagen muss, 3 Jahre ist was anderes als 5 Jahre. Also in so einer Mittelfristbetrachtung.
Nehmen wir mal die Coder, weil das ja ein schönes Beispiel ist. Die Developer, die einfach stumpf coden, ne, nach Vorgabe, die werden die Developer, die eher in Sachen Architektur, Qualitätssicherung, Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit im Code-Sinne, ne, dass der Code auch nächstes Jahr funktioniert und wartbar ist, werden ihren Job behalten und von dem brauchen wir mehr. Ja, weil ein Kollege von mir, der die Tech-Leitung in einem meiner Projekte macht, sehr, sehr guter Entwickler, der sagt mir immer nur, ja, Code ist schön, was da rauskommt, ist Spaghetti-Code. Spaghetti-Code ist ein Terminus technicus unter Codern. Das ist ein Code, den niemand mehr versteht, den kein anderer lesen kann und der nicht pflegbar ist. Ja, der auch
Das
nicht
ist ein Riesenproblem,
besonders
ne?
gut, der nicht besonders gut strukturiert ist. Ja, und Spaghetti-Code, das ist immer das, was rauskommt, wenn ein Entwickler seine Basics nicht kann, nicht mal gescheit gelernt hat, sondern einfach mal so losdonnert, ne? Dann hast du relativ schnell schöne Ergebnisse. Aber du kriegst daraus nie ein größeres Softwareprojekt gestemmt, das du über Jahre hinweg pflegen kannst. Und das ist die Art von Code, die Claude erzeugt, weitgehend, ne? Schnell schöne Ergebnisse. Und das passt zu dem schönen Bild mit dem motivierten Praktikanten. Ja, weil der motivierte Praktikant hat ja auch nicht die Fähigkeit.
Nee.
Ne? Aber der kriegt schnell was hin, was zuerst mal vorzeigbar ist. Aber wenn man sich in Softwareentwicklung ein bisschen auskennt, dann merkt man halt, ne, bei einem großen Projekt, wenn du wirklich was, ne, ein großes Ding für 10 Jahre maintainen willst, der Schritt quasi zur ersten, ich zeige dir mal, wie es aussehen wird und das funktioniert schon, das sind vielleicht 2% der Gesamtarbeit. Das
Also
geht schnell.
dieses Prototyp, Minimal Viable Product und so weiter und so
Ja,
weiter, ne?
Minimal Product und so, die ersten Sachen schon mal drin. Und das sieht gut aus, kannst du benutzen, ne? Aber das kriegst du nie über die 10 Jahre gepflegt. Never ever. Und das hat auch eine wesentlichen Sachen, die fehlen. Und dann merkst du plötzlich, oh Scheiße, wenn ich dieses Feature hier noch brauche, dann muss ich aber an die Architektur ran, weil das ist gar nicht vorgesehen. Da
Genau.
musst du die Architektur umbauen, dann bist du so richtig wieder drin. Und dann musst du nämlich den Code verstehen, der schon da ist,
Klar.
ne? Und das kannst du nicht tun. Also bei Spaghetti-Code ist nichts nachzuvollziehen. Spaghetti-Code musst du wegschmeißen, musst du neu bauen. Und das sind alles praktische Erfahrungen einfach so aus der Softwareentwicklung, ne, die das begrenzen, was da im Moment von der KI kommt. Ne. Und die wirklichen Fachleute sagen dir das. Die, die nicht so weit drin sind, ne, die sagen, die vertrauen diesem Marketingversprechen. Ne. Anthropic macht natürlich super Marketing. Und Anthropic ist natürlich eine Firma, die vieles ja auch richtig toll macht. Ne? Und die Coding-Geschichten, da kannst du auch viel mitmachen. Ne? Man muss nur die Grenzen kennen. Und deswegen glaube ich nicht, dass jetzt ein Entwickler einfach über die nächsten 3 sowieso nicht auch 5 Jahre komplett überflüssig wird. Die Art, wie gecodet wird, wird sich sehr ändern, weil man wird diese Techniken nutzen, man wird das für alle möglichen Hilfsstellungen nutzen und so weiter. Aber die Idee zu haben, wir brauchen keine Developer mehr für die nächsten 3 bis 5 Jahre, halte ich für naiv.
Und du würdest es auch sagen, keine Ahnung, dieser ganze Personalabbau, der da in Silicon Valley stattfindet, das hat damit jetzt nicht direkt was zu tun, oder? Oder sind das eben genau diese Coder, die einfach nur stumpf nach Vorgaben weghauen, Sachen?
Also eins ist tatsächlich diese stumpfe Arbeit. Das kannst du, wie gesagt, natürlich mechanisieren, automatisieren. Das ist einfach der nächste Automatisierungsschritt, der ja an vielen Stellen schon passiert ist. Ich meine, auch im klassischen Programmieren sind Sachen weiterentwickelt worden, die auch bestimmte Tätigkeiten, die früher nötig waren, überflüssig machen. Also es ist jetzt nicht komplett neu, ne? Das ist
Nee.
beschleunigt worden natürlich durch KI, ne? Das geht schneller. Aber ich würde mal, so wie ich amerikanische Firmen kenne, auch immer sagen, naja, wenn diese Großfirmen, die neigen dazu, zu groß zu werden. Das heißt, du musst sowieso alle paar Jahre mal 10% wieder rausschmeißen, weil du ansonsten einfach zu fett wirst als Firma. Das machen die. Ist natürlich, wenn ich mir überlegen würde, ich müsste als Personalchef jetzt 10% der Leute mal wieder rausschmeißen, ne? Dann überlege ich natürlich auch, wie mache ich das so, dass mir am wenigsten Gegenwind kommt. Naja,
Da sage ich,
dann
es liegt
setze
an
ich
KI.
natürlich auf KI, ne?
Ist
Alle Schuld von KI,
eine
ne? Kommt
gute
ja leider
Story.
nicht mehr durch.
Ist eine gute Story, keiner fragt nach.
Voilà.
Was würdest du sagen, wo, jetzt haben wir über Softwareentwickler gesprochen. Wo siehst du die größten Veränderungen in anderen Bereichen in den nächsten Jahren? In welchen Branchen, in welchen Arbeitsfeldern?
Naja, nimm mal so was wie Buchhaltung, Rechnungsarbeit. Das ist eine hochserielle Tätigkeit, die du dann gut automatisieren kannst, wenn die Daten von der Rechnung wirklich nicht nur auf Papier da sind, sondern in einem strukturierten Datenformat. So, jetzt müssen wir alle ja E-Rechnung, ne, machen. Also es dient ja auch genau dafür, dass man die Grundlage dafür kriegt, dass man standardisierten Daten hat. Wenn du das mal hast, kannst du einen großen Teil dessen, was so eine Buchhaltung im Rechnungswesen macht, automatisieren und damit, was die Zahl der Mitarbeiter angeht, deutlich reduzieren.
Damit kommt, also im Augenblick ist ja so, dass der Engpass im Bereich Steuerberatung ja die Steuerfachgehilfen und Bilanzbuchhalter sind, die es zu wenig gibt. Also das wird dann wahrscheinlich ganz nice irgendwie zusammenkommen. Das wird wahrscheinlich eben auch wiederum nicht so schnell gehen, wie alle denken, weil erst ab nächstes Jahr ist E-Rechnung ja Standard. Und da wird es wahrscheinlich dann auch wieder Firmen geben, die kriegen das halt dann doch nicht hin und dann braucht es dann noch ein Jahr länger. Und frühestens wahrscheinlich 2028 wird das dann zu einem wirklichen Impact führen, so dass dann Steuerberater sagen, puh, jetzt kann ich diesen Engpass, also ich kann wieder Kunden aufnehmen, weil die Zahl der Bilanzbuchhalter, die ich habe, und die unsere Jahrgänge, ne, die dann anfangen in Ruhestand zu gehen, die kann ich dann ersetzen, dadurch, dass ich mit KI automatisiere. Aber das ganze Steuerberatersterben, das halte ich auch für Quatsch, ne? Würde ich
Ja,
denken.
und ich meine, du musst immer noch Leute haben, die die Qualitätssicherung machen.
Ja.
Also du kannst nicht auf Null. Und du brauchst ein paar zusätzliche, und da wird der Engpass massiv werden, IT-Projektsteuerung.
Ja, die fehlen natürlich, ne?
Die fehlen heute schon und die werden natürlich, die brauchst du aber für alle diese Sachen, die wir hier diskutieren, wo mehr KI eingeführt werden muss, ist das immer ein IT-Projekt. Das heißt, du brauchst immer für die Einführung und für die Umstellung IT-Projektsteuerung.
Und die sind ja nun echte Mangelware.
Das ist der große limitierende Faktor für alles.
Ja, also wenn man jetzt jungen Leuten sagen würde, was willst du werden, wenn du einigermaßen eine Affinität hast, dann solltest du wahrscheinlich in irgendeiner Weise doch in die IT gehen, ne?
IT ist definitiv zukunftssicher und du brauchst aber eben in der IT Leute, die eben nicht diese stumpfen, seriellen Sachen machen.
Genau, also brauchst halt Leute, die.
Als Projektsteuerer hast du eine goldene Zukunft, als Architekt hast du eine goldene Zukunft. Und für alles, was in das weite Feld der Qualitätssicherung geht.
Und das wird sich wahrscheinlich, brauchen wir jetzt ja nicht alles durchzugehen, aber das wird sich natürlich auswirken. Also ich denke immer an Versicherungen. Ich glaube, da ist auch enorm viel Speck, ne? Öffentliche Verwaltung eigentlich, ne? Müsste es eigentlich auch enorm viel Einsparpotenzial geben, weil es auch da ja unheimlich viel repetitive
Naja,
Tätigkeiten.
der Kern, aber das diskutieren wir auch intern, wir haben ja auch Verwaltung im ZDF, da wollen wir es massiv nutzen. Aber das Problem ist eben, du musst zuerst mal alle Vorgänge so intern strukturieren, dass du sie datenbasiert hast. Du musst wirklich komplett papierlos werden. Das muss alles in irgendein strukturiertes Datenformat, was du da tust. Und das ist eine gigantische
Wo wir
Aufgabe.
halt sehr, sehr stark hinterherhinken, ne? Da kann ich mir denken,
Wo
das
wir
ist in
stark
anderen.
hinterherhinken, ja.
Also
Und wo wir
das
auch
ist ja in den
also
baltischen Staaten oder skandinavischen Ländern, wo die schon seit 10 Jahren eigentlich schon längst da sind, da sind wir noch sehr hinterher, ne?
naja, und wir haben es natürlich auch ein bisschen schwieriger, weil wir sind größer als Land.
Ja,
Ja,
klar.
also wenn du in Estland digitalisierst, das ist noch halbwegs überschaubar.
Ja.
Aber bei uns hast du halt das Problem, dass wir uns zu wenig um Standardisierung kümmern. Ja, viel zu wenig Energie in die Standardisierung, die technische Standardisierung stecken. Ja, da macht halt jeder seinen eigenen Kram. Ja, da hast du diese 16-Länder-Lösungen, ja, die halt dann wieder mühsam zusammengeführt werden müssen, weil sie nicht kompatibel sind.
Nee, das ist das finde ich auch total phänomenal. Also mein Beispiel ist immer, ich bin ja nun als halber Schwede jemand, der zwei Pässe hat, und ich habe also dementsprechend den Vergleich, wie es ist, in Schweden einen Pass zu beantragen und in Deutschland einen Pass zu beantragen. Oder sagen wir mal Vorsicht, in Bremen einen Pass zu beantragen. Ja?
Voilà.
Weil nämlich in Bremen einen Pass zu beantragen wahrscheinlich völlig anders ist als in Hamburg einen Pass zu beantragen.
Definitiv, weil hier in
Oder
Hessen,
in
da muss ich
Wiesbaden
gerade nämlich,
oder in München. Ne? Ja, also das ist ja.
hier in Hessen ist nämlich der Pass schon, diese Passgeschichte komplett digitalisiert. Die haben das hier geschafft. Wenn du
Ja,
hier als Bürger
das wäre zum
bist,
Beispiel interessant. Ne? Ich habe es jetzt
sieht
letzte
super.
Woche
Ja.
gemacht, und ja, ich habe festgestellt, das Amt war umgezogen. Das war alles auch sehr modern. Und dann war dann eben auch nicht mehr so ein Kabäuschen, wo man sein Foto macht, sondern tatsächlich ein modernes digitales Fotogerät, wo man sich hingestellt hat, drangestellt hat, seinen Namen eingegeben hat, und dann wurde das direkt in den Rechner überführt. Dann aber musste man 2 Stockwerke hochgehen, eine halbe Stunde warten, bis man dann den Sachbearbeiter zu Gesicht bekam, der dann das alles verarbeitet hat. In Stockholm auf dem Polizeirevier findet das schon seit 10 Jahren so statt, dass es One-Stop-Shop ist. Also man geht da hin, da ist der Sachbearbeiter, der hat die Kamera direkt da. Das läuft alles auf 2 Quadratmetern. Ja. Das Ding ist sozusagen, das Ergebnis hast du dann Stunden später bei dir im E-Mail-Eingang. Ja. Also das, was da draus, natürlich auch da dauert es eine Weile, bis dann der Pass fertig ist. Aber der Prozess selber, der ist quasi direkt am Platz, so dass da auch auf kleinster Fläche 10 Leute gleichzeitig solche Vorgänge vorgehen können und man nicht 3 Stockwerke rauf, wieder 2 Stockwerke runter. Also die ganze Logistik und das Ganze, ich habe so gedacht, man hätte sich ja mal angucken können, wie die es vielleicht in Hessen machen oder in Schweden machen oder sonst was machen, bevor man jetzt große bauliche Maßnahmen umsetzt. Ich
Und
fand
damit bist
es
du
mal
im
wieder
Kern.
phänomenal, ne?
Ja.
Also, weil da sind ja
Ja.
riesige Kosten auch reingeflossen, da ist ein komplett neues
Ja.
Amt gebaut worden, und da haben die sich natürlich Gedanken über Prozesse gemacht, aber da wird immer das Rad 57 Mal neu erfunden. Und um da wieder auf unsere KI-Geschichte zurückzuführen, das wird natürlich der große limitierende Faktor sein, das ist klar, und das wird natürlich nicht nur in der öffentlichen Verwaltung so sein, sondern das wird natürlich auch in der Wirtschaft so sein. Das heißt, diese These ist, es kommt zu gigantischen Arbeitsplatzverlusten, ne? Ist ja die eine These. Also, was passiert durch KI? Es werden ganz viele Arbeitsplätze verloren gehen. Wir werden eigentlich eine große Arbeitslosigkeit kriegen, weil so viele Menschen gar nicht mehr gebraucht werden. Das ist die eine Hypothese, ne? So ein bisschen das Horrorszenario. Und die andere Hypothese ist die gegenteilige These. Es wird zu relativ wenig Arbeitsplatzverlusten führen. Das Problem wird sein, es wird eine Umschichtung stattfinden. Das heißt, wir werden schon ganz viele Leute haben, die ihre Arbeitsplätze verlieren. Nämlich genau die, die repetitive Tätigkeiten machen, die man digital abbilden kann, um die deswegen viel, viel effizienter über KI-Lösungen und digitale Lösungen stattfinden können. Aber es wird ganz, ganz viele neue Jobs geben, für die wir gar keine Leute haben. Das heißt, wir werden so eine Art Dichotomie des Arbeitsmarktes haben. Es wird viele Arbeitslose geben, die auch schwer weiter zu qualifizieren sind, weil sie halt die Fähigkeiten nicht haben. Und dann wird es ganz viele Fehlende geben, die wir jetzt auch nicht so mir nicht, dir nicht schnitzen können. Nämlich genau diese IT-Prozessbegleiter, die überhaupt für diese ganze Umstellung tätig sind, die ganzen Qualitätsmanager, die ganzen Leute, die eben den Überblick haben, um überhaupt beurteilen zu können, ob das, was da durch die KI erstellt wird, überhaupt Hand und Fuß hat. Da werden wir wahrscheinlich sogar einen großen Mangel haben. Das wären so die beiden Thesen, ne? Welcher Hypothese folgst du eher und wie begründest du deine Tendenz?
Also auch dort glaube ich nicht, dass wir in die Apokalypse schlittern. Ne? Also dieser Teil eben des Hypes, ne? Der eben sagt, es wird alles ganz furchtbar und wir kommen nicht mehr nach. Das ist, glaube ich, nicht. Die Anpassungsgeschwindigkeit, ne, ist eben, wie gesagt, durch das menschliche Lernen als Gruppe beschränkt und das gibt uns einfach ein bisschen Zeit, ne, das Ganze zu verdauen. Deswegen geht das auch nicht so rapide schnell. Also die jetzt eben darauf setzen, dass es so schnell geht, denen sage ich, das wird teuer. Die werden merken, dass wenn sie jetzt mal irgendwie zu viele Leute rausschmeißen, dass sie die wieder einstellen müssen nach einem Jahr. Das ist einfach nicht. Und
Wenn sie dann noch da sind, ne? Weil, wenn sie
wenn sie dann
niemand
noch da
anders,
ist,
wenn
genau.
jemand anders aufgeschnappt hat, ne? Weil es ist natürlich auch eine
Ja, das
Riesenchance, ne?
heißt,
Also wenn jetzt gerade
genau.
Softwareentwickler zuhauf freigestellt werden, dann könnten clevere Firmen sagen, okay, das ist ja super, sind die, die ich immer haben wollte, die stellen wir jetzt ein, ne?
Und für Deutschland, glaube ich, in eben unserer Demografie, werden wir einiges davon brauchen, was wir quasi durch KI an Automatisierungsgewinnen haben werden, um schlichtweg auszugleichen, dass wir nicht mehr genügend Fachkräfte haben an der Stelle. In Gesellschaften, die einfach sehr viele junge Menschen haben, wird das ein größeres Problem, weil die ein ganz anderes Wachstum am Arbeitsmarkt hinlegen müssen. Wir müssen ja letztlich ein Schrumpfen verwalten, ne, in der Zahl der Beschäftigten.
Ja,
Da hilft
wir haben
uns
im Grunde, ja,
Automatisierung.
wir haben ja eine riesige, wir haben ja einen unheimlichen, das Rückgang, was immer noch viele Leute nicht begreifen, obwohl es seit 25 Jahren feststeht. Wir haben einen Rückgang der arbeitenden Bevölkerung. Das ist super
Genau.
einfach nachzugucken. Ja, guckt man sich einfach die Demografie an, wie viel Menschen sind im arbeitsfähigen Alter und die Kurve geht steil nach unten.
Und das ist auch für uns im ZDF die Arbeitshypothese, dass wir die ganzen Sachen, die wir da machen, nutzen werden, um schlanker zu werden, was den Headcount angeht, aber trotzdem die Leistungsfähigkeit zu halten, ne, der Firma.
Ja, klar. Das ist, wenn man die Demografie wirklich realistisch mit einbezieht, dann ist das große Thema. Ja, wir könnten jetzt über verschiedene andere Branchen reden. Ich möchte noch ein anderes Thema, weil wir jetzt schon relativ weit fortgeschritten sind zeitlich. Schon dieses Thema Agenten würde ich gerne mal reinbringen. Ich spreche in einer Woche mit dem Head of People and Culture eines Berliner Unternehmens mit circa 250 Mitarbeitern, sind im Tech-Bereich tätig. Die haben bereits, so sagte er mir, und da möchte ich natürlich mit ihm drüber sprechen, bereits KI-Agenten in der im Organisationschart drin, sogar als Führungskräfte. Wie weit seid ihr beim ZDF diesbezüglich und habt ihr auch schon KI-Kollegen im Org-Chart?
Nein, die haben wir nicht und wir haben es auch nicht vor.
Okay.
Das ist, wenn du ein sehr faktenbasierter Charakter bist, also als Mensch, ne? Also ein Typ bist, der alles nur nach Fakten machst, dann kommst du auf solche Ideen, weil das ist etwas, was du, wenn du deine Prozesse klar hast, Begriff, in deiner Firma dann faktenbasiert natürlich abarbeiten kannst, ne? Und wenn du eine Idee von Führung hast, dass Führung sich im Prinzip so rein faktenorientiert verhalten sollte, ne? Da kannst du das mal gerne machen. Das entspricht überhaupt nicht meiner betrieblichen Erfahrung, was Führung ist. Weil der Faktenteil in Führung, der ist der kleinste, den schaffst du in der Regel relativ leicht. Das, was Führung schwierig macht, ist der emotionale Teil, das Menschliche und der Umgang einfach mit Menschen in ihrer gesamten Breite. Das würde ich nie einer KI anvertrauen.
Und deswegen wird es das bei euch nicht geben. Also es wird spannend zu sehen,
Ich kenne
wie
niemanden bei uns,
das.
der auf die Idee käme, das machen zu wollen.
Okay. Aber Kollegen zu haben, die Agenten sind, wäre durchaus denkbar, ne?
Die
Denn der
nicht
Mensch ist immer noch
Kollegen,
die
ich würde das nicht als
Führungskraft.
Kollegen bezeichnen. Ein Kollege ist für mich ein Mensch. Eine Maschinenintelligenz ist ein Werkzeug. Kein Kollege, ist ein Werkzeug.
Also es wird keine hybriden Teams geben bei euch.
Kann ich auch wirklich niemandem empfehlen, weil es eben genau diese Vermischung macht, ne, dass man die KI als menschliche Intelligenz begreift. Das ist sie. Und in dem Sinne sind das keine Kollegen, weil Kollegen sind Menschen.
Ja, die werden ja auch, die werden ja mit Persönlichkeiten ausgestattet, ne? Da werden ja Diskprofile oder
Ja.
Insights Discovery Profile von Agenten werden dann ja kreiert.
Ist halt
Und
alles
dann
Fake, ne?
ist alles
Das
fake,
darf man einfach nicht vergessen. Bleibt Fake, auf ewig. Ne? Kann ein guter Fake sein, ne? Natürlich können die sich tarnen und so tun, als wären sie. Aber sie sind es.
Wir haben ja Und das ist ein Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige, ist das Thema emotionale Verbundenheit. Und da sind wir ja genau da, ne? Also, was macht Führung aus, ne? Und Führung, gute Führung schafft genau diese emotionale Verbundenheit. Ich will jetzt gar nicht darüber sprechen, ob das jetzt, also das haben wir jetzt abgecovert, weil das ist nicht möglich, dass die KI die emotionale, als Führungskraft emotionale Verbundenheit schafft, weil das ist fake, ne? Die Frage ist eher, dadurch, dass wir diese Tendenz haben, Richtung, dass KI immer stärker Einzug hält in Organisationen und dass Menschen auf solche Ideen kommen, hybride Teams zu haben. In Silicon Valley gibt es das auch schon. Das ist natürlich nichts, was das Berliner Unternehmen sich ausgedacht hat, sondern da adaptieren die Dinge, die, weiß was ich, in Singapur oder in Silicon Valley auch schon stattfinden. Das prallt jetzt auf den Fakt, dass die emotionale Verbundenheit von Mitarbeitern in deutschen Unternehmen kontinuierlich abgesunken ist. Also laut Gallup sind es noch 10%, die eine hohe emotionale Verbundenheit haben. Dann gibt es die, die eine niedrige haben. Das sind die, die Dienst nach Vorschrift machen. Und dann gibt es die, die eher keine haben und deswegen möglicherweise Energie aus der Organisation rausziehen. Welche positiven Auswirkungen könnte aus deiner Sicht KI auf genau dieses Engagement oder diese emotionale Verbundenheit von Mitarbeitenden haben? Könnte sie positive Auswirkungen haben?
Da fällt mir da nicht viel ein, weil emotionale Verbundenheit braucht Menschen. Und Firmen, die das schaffen, da sind dann Menschen am Werk, die dahinter stehen. Was kann das schwierig machen? Naja, ich meine natürlich, wenn man jetzt ein bisschen weiter ausholt, die emotionale Verbundenheit wird dort auch immer schwierig, wo Menschen überfordert sind, wo zu viel los ist, ne, wo Organisationsfragen nicht rechtzeitig angegangen werden, die Organisation nicht mehr stimmt, ne, all solche Faktoren. Da kann natürlich KI helfen, um, wenn man sie gescheit einsetzt, Überlast zu reduzieren, was dann wieder mehr Freiraum für emotionale Aktivitäten und dann eben auch Verbundenheit bringt. Also so betrachtet kann sie helfen. Aber das ist im Endeffekt eher so die Idee, naja, wenn man seinen Laden gut aufstellt als Führungskraft, dann gibt es auch eine Chance für diese emotionale Verbundenheit. Und KI kann helfen und muss auch dafür genutzt werden,
Ist ein Werkzeug, wie du schon gesagt
seinen
hast.
Laden gut aufzustellen. Ein Werkzeug, natürlich. Und natürlich muss man es nutzen, weil es ein extrem mächtiges Werkzeug ist. Also insofern, jemand, der als Führender in einem Unternehmen KI nicht nutzt, ne, nutzt einfach auch Potenziale nicht, ne, für die gute Führung seines Unternehmens. Aber es entlastet ihm zwar in dem Sinne, dass er ein besseres Werkzeug hat, aber die emotionale Führung, die muss schon ein Mensch machen.
Welche potenziellen negativen Auswirkungen siehst du von KI und von den ganzen KI-Tendenzen und jetzt Trends in
Naja, was
Organisationen?
mich beschäftigt, ist, dass die Menschen, natürlich wie immer Menschen, so wie sie sind, die Sachen nicht bis zu Ende denken. Und dieser ganze KI-Hype ist mir an vielen Stellen suspekt, weil er bei vielen Menschen sehr oberflächlich ist, bei vielen Menschen einfach nachplappern von irgendwelches Zeug ist, was sie nicht verstehen. Ne? Also Fear of Missing Out ist riesig, ne? Dient auch nicht unbedingt der Qualität der Debatte. Und wo ich Befürchtungen habe, ist, dass Leute zu naiv an KI rangehen und KI in einer Art und Weise nutzen, die am Schluss nicht funktioniert. Und so wie eben dieses Werkzeug nun mal ist und so mächtig wie es ist, wenn du ein mächtiges Werkzeug nicht gescheit einsetzt, kann viel Schaden entstehen.
Ja, ich sehe ja zum Beispiel erstmal, als allererstes ist es halt ein Angstthema. Ne? Also wenn man jetzt rein psychologisch überlegt, was sind die Auswirkungen von dem ganzen KI-Boom jetzt auf emotionale Verbundenheit, dann ist es erstmal negativ, weil die Leute haben Angst. Und das ist wieder eine
Kommt auch ein
Führungsaufgabe,
Backlash.
mit dieser Angst klar zu. Was bitte?
Da kommt auch ein Backlash auf uns zu. Das ist auch klar zu erkennen inzwischen. Auf den Hype folgt genau aus dieser Angst heraus von vielen Leuten eine Abwehrreaktion. Die wird größer werden. Der nächste.
Ja, klar. Denn es ist natürlich so, ich kann natürlich den Leuten empfehlen, dass sie sich mit KI auseinandersetzen, aber Leute können das ja auch blockieren. Ne? Die können sich einfach weigern. Ne?
Na klar.
Und wenn ich mit der Angst nicht umgehe, dann wird es, wenn die sich einfach weigern, das Werkzeug zu benutzen.
Ja, oder auch so Geschichten. Es gibt im Moment massive Debatten dort in den USA, wo Rechenzentren gebaut werden, weil die Leute die Rechenzentren nicht wollen. Das ist auch so ein erstes Zeichen des Backlash. Also da gibt es eine ganz interessante Kollegin, wie gesagt, die schreibt beim Atlantic, die heißt Jasmine Sun. Und die hat im Moment gerade an der Backe, schreibt sie aktuell drüber, das Thema AI Populism nennt sie das. Ja? Und das ist eben genau dieser Backlash, ne? Dieses überfahren werden von irgendwelchen Tech-Milliardären, die damit auch noch unfassbar reich werden, und einfach ein Widerstand gegen diese Art, wie damit umgegangen wird. Ne? Das spürt sie und beschreibt sie, wie das im Moment einfach wächst, ne? Weil die Leute sagen, nee, sag mal, was geht hier ab? Das wollen wir nicht.
Sehr spannend, sehr spannend. Ich plane, ein Buch zu schreiben zum Thema KI und Engagement. Welche Schwerpunkte empfiehlst du und mit wem sollte ich für dieses Buch unbedingt noch sprechen? A, im deutschsprachigen Raum und B, im internationalen Kontext.
Also das kann ich nicht aus der Lameng beantworten. Da können wir gerne im Nachgang nochmal austauschen. Ich merke, dass es viele Leute gibt, die sich wirklich sehr intelligent damit beschäftigen, aber die nicht unbedingt das an die große Glocke hängen. Also insofern kann ich dir für das Buch raten, lauf nicht dem Hype hinterher. Sondern versuch eine eigene persönliche Christian-Konrad-Haltung zu entwickeln, die sich wirklich einfach aus dir und deinen Erfahrungen speist. Und keine Angst vor subjektivem Blick an der Stelle.
Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, ne?
Weil das wären meines Erachtens auch die wichtigsten Beiträge zur Diskussion. Also die großen fachlichen Geschichten sind erklärt zu KI. Die Bücher sind, die ändern sich auch nicht mehr groß. Die Grundsatzfragen zu KI sind nicht neu, die sind auch seit 10 Jahren schon beschrieben. Es wird immer spannender eigentlich jetzt, was machen Menschen damit? Also
Jo.
das immer wichtigste Thema ist eigentlich die Wechselwirkung zwischen der KI und dem Menschen.
Ja. Vielen, vielen Dank, Robert. Das war super spannend. Wer mal im Nachgang, werde ich nochmal auf dich zukommen, da können wir vielleicht nochmal so off the record drüber sprechen. Und danke dir erstmal für deine Perspektiven, weil ich glaube, das ist wirklich super, super interessant und spannend. Und ja, wenn jemand dich erreichen möchte, dann über die E-Mail wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich
Über
dein.
die E-Mail oder auf LinkedIn bin ich auch leicht zu finden.
E-Mail
Das
und
sind so die
LinkedIn.
beiden Standardwege.
Super, ich danke dir.
Ja, ich danke dir.
Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie Christian Konrads Arbeit durch eine Bewertung auf iTunes.